Spätsommer 2015. Hunderttausende Geflüchtete kommen in Österreich und Deutschland an. Anfangs empfängt sie eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft.
Viele Freiwillige, die haben mit uns Deutsch gelernt, die haben miteinander Sport gemacht, Fahrradtour durch Wien und dann war das wirklich sehr gut.
Doch schon bald schlägt die Stimmung um.
Auf konservativer Seite hat es sehr bald geheißen, also das ist nicht zu schaffen, das ist unmöglich, wir verlieren die Kontrolle.
Und wir sind in einer schwierigen Situation in Österreich, die Zahl an Flüchtlingen ist viel zu hoch.
In der ÖVP beginnt Sebastian Kurz seinen kometenhaften Aufstieg. Und auch die rechtsradikale FPÖ schlägt Kapital aus den Ängsten der Menschen.
Liebe Freunde, das ist unfair und das ist der Grund für eine Sogwirkung illegaler Wirtschaftsmigration. Stellen wir es ab!
Hat der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache recht behalten? Haben die Regierenden in der Flüchtlingskrise versagt?
Die Freiheitliche Partei hat sich eigentlich dann bis zur Nationalratswahl 2017 bis auf 35% entwickelt.
Es gab bei allen eine große Hilflosigkeit. Man wusste ehrlich gestanden nicht, was man machen soll.
Und wie sieht die Situation heute aus in Österreich?
Jetzt ist es ja so, dass der Innenminister in Österreich permanent sagt, ja, es sind ja nur noch weniger Asylanträge jetzt im letzten Monat und noch weniger und noch weniger. Und dann kommt sofort die Reaktion von der FPÖ. Chaos, wir werden überrannt. Also das sagt nicht wirklich etwas Gutes über die Zukunft aus.
Ich bin Kim Höbel vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser zweiteiligen Serie von Inside Austria gehen wir zurück zur Flüchtlingskrise 2015. Das ist schon der zweite Teil. Wenn Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann fangen Sie besser damit an. In dieser Folge fragen wir, wie die Migration sich auf die politische Stimmung in Österreich ausgewirkt hat, wer davon profitiert hat und wir erzählen die Geschichte eines Geflüchteten von seinem Weg nach Österreich, von Willkommenskultur und von Rassismus.
Das ist ein Klima, das man da geschaffen hat. Alles im Auftrag der Gutmenschlichkeit.
13. November 2015. In einem Gasthaus in Tirol steht Herbert Kickl auf einer Bühne. Die FPÖ hat dort zum politischen Martini geladen. Martini, das ist in Österreich St. Martin. Der wird traditionell mit Ganselessen gefeiert.
Bei der Parteiveranstaltung fließen zum Gänsebraten Bier und Wein. In gelöster Stimmung holt Herbert Kickl, damals noch nicht Parteichef, aber schon Nummer 1 Scharfmacher der FPÖ, zum Rundumschlag gegen die Regierung aus. Und er hat dabei ein Lieblingsthema.
Und das ist ein Austausch unserer Bevölkerung. Das hat nichts mehr mit irgendwelchen humanitären Hilfsaktionen zu tun, sondern da ist etwas ganz was anderes im Gang. Das ist tatsächlich das Volk auszutauschen.
Dass die FPÖ von einem Austausch der Bevölkerung spricht und gegen Asylsuchende hetzt, das ist nichts Neues. Tatsächlich ist die Migrationskritik bei den Freiheitlichen schon seit Jahrzehnten Teil der politischen DNA. So richtig groß wurde das Thema vor ca. 35 Jahren.
Wir haben zum Beispiel im Jahr 1991 den ersten, wenn man so will, Ausländerwahlkampf gehabt und das war der Wien-Wahlkampf.
Das ist Peter Hayek. Er ist Meinungsforscher und spricht in seinem Podcast Das Orakel regelmäßig über Österreichs Politik und Gesellschaft und was wir anhand von Statistiken und Zahlen darüber lernen können. Er sieht den Gemeinderatswahlkampf in Wien im Jahr 1991 als eine Zäsur. Damals hat die FPÖ, geführt von Jörg Haider, zum ersten Mal die Ausländer zum Hauptproblem erklärt.
In den 90er Jahren war aber das Thema schwarzafrikanische Drogendealer. Dann kam zum Beispiel die Jugoslawien-Krise, also die in den 90ern natürlich schon ganz, ganz stark da war. Und dann gab es die bosnischen Flüchtlinge.
Die FPÖ setzt sich von da an konsequent auf das Thema drauf. Worte wie Asylant werden zu Kampfbegriffen. Von da an gehört das Migrationsthema zu den meistdiskutierten und emotionalsten Wahlkampfinhalten.
In den Nullerjahren, in den Zehnerjahren ist es etwas zurückgegangen. Aber das Thema an sich war immer da und hat dann durch die Syrien-Krise wieder einfach Fahrt aufgenommen. Aber das Thema ist eigentlich ein Thema, das uns seit 30 Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt.
Peter Hayek hat sich mit der Frage beschäftigt, wann die Stimmung in Österreich 2015 denn wirklich gekippt ist. Wann die Willkommenskomitees am Westbahnhof von den kritischen Stimmen verdrängt wurden. Und er kommt zu einem überraschenden Schluss.
Willkommenskultur hat es schon gegeben, aber nicht in dem Ausmaß, in dem, wie wir es angenommen haben.
Der Meinungsforscher sagt, klar, es gab viel Hilfsbereitschaft und auch Optimismus. Aber es war halt nicht die Mehrheit, die so empfunden hat.
Wir haben dann zum Beispiel eine Frage gehabt, aus dem August, September, das war genau am Wechsel 2015 für die Tageszeitung Heute, haben wir die Frage gehabt, lösen die ankommenden Flüchtlinge Sorge und Unbehagen bei ihnen aus? Und da haben wir gehabt, 20% gesagt haben, ja sehr, und 30% gesagt haben, eher schon.
Die Hälfte der Menschen war also schon im Sommer 2015 zumindest skeptisch, was die ankommenden Flüchtlinge angeht.
Was nicht heißt, dass es die Willkommenskultur an sich nicht gegeben hat, aber man hat in der Rückbetrachtung immer geglaubt, na, das war der Großteil der österreichischen Bevölkerung und das ist dann später gekippt. Und das war nicht so.
Peter Hayek kann das auch mit Zahlen belegen.
Ich habe hier eine Fragestellung ausgegraben aus dem Jänner 2016. Ist Österreich bei der Aufnahme von Flüchtlingen an der Belastungsgrenze angelangt? Und da haben wir 45% gesagt, ja, ganz sicher, und 32% eher ja. Also das heißt 75%. Das war der Jänner 2016.
Wenn wir hören Jänner 2016, dann denken wir und wahrscheinlich auch viele von Ihnen automatisch an ein bestimmtes Ereignis.
Nach sexuellen Übergriffen auf Frauen und Raubüberfällen am Kölner Hauptbahnhof an Silvester hat Oberbürgermeisterin Reker für morgen ein Krisentreffen einberufen.
Hunderte Frauen haben Anzeige erstattet wegen sexueller Delikte in der Silvesternacht in Köln.
Zeugen würden sich übereinstimmend an das arabische oder nordafrikanische Aussehen der Männer erinnern.
In der Silvesternacht 2015-16 kommt es in Köln zu Dutzenden sexuellen Übergriffen und Überfällen. Die Täter sind vorwiegend Männer mit Migrationshintergrund aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum.
Das wurde medial immer als das Kippmoment dargestellt. Ich würde eher sagen, es wurde dann auch die mediale Berichterstattung noch einmal kritischer. Aber von Seiten der Bevölkerung her war die Stimmung schon im Herbst 2015 wirklich, wirklich nachhaltig angeschlagen.
Peter Hayek sagt, die Kölner Silvesternacht, die hat vor allem in der Berichterstattung etwas verändert. Kritische Stimmen, Sorgen und Ängste werden auf einmal noch viel stärker abgebildet. Was nicht heißt, dass sie davor nicht existiert hätten.
Wir haben diese Fragestellung auch schon im September 2015 gestellt. Und da war das Ergebnis nahezu ident. Da haben wir nämlich 45% gehabt, die gesagt haben, ja, ganz sicher, und 24% eher, ja. Also nahezu dasselbe Thema, also 69% und dann 75% im Jänner, da ist dann kein großer Unterschied mehr. Und das heißt, dieses vermeintliche Kippmoment hat viel, viel stärker schon im September des Jahres 2015 stattgefunden. Dort wurden die Menschen schon sehr, sehr kritisch.
Diese Stimmung zeigt sich auch in der berühmten Sonntagsfrage. Also bei der Frage, was die Menschen wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre.
Also ich habe jetzt vor mir Zahlen aus 2016. Damals war die Freiheitliche Partei schon in den Umfragen auf Platz 1. Wir haben hier ausgewiesen zum Beispiel 30% für die Freiheitliche und 23 und 24 für ÖVP und Sozialdemokraten.
Angesichts des aktuellen Höhenflugs von Herbert Kickl und der FPÖ vergessen viele, dass die Freiheitlichen schon vor knapp 10 Jahren ähnlich erfolgreich waren, sagt der Meinungsforscher. Auch vor 10 Jahren ist die FPÖ schon Umfragekaiser. Damals war Heinz-Christian Strache noch Parteichef. Es ist über ein Jahr vor seinem verheerenden Ibiza-Urlaub. Interne Skandale sind kein Thema für die FPÖ. Stattdessen werden Strache und seine Partei als die Antwort auf Massenzuwanderung gesehen.
Und die Freiheitliche Partei hat sich eigentlich dann bis zum Jahr, bis zur Nationalratswahl 2017, bis auf 35% entwickelt.
Den anderen Parteien gelingt es nicht, beim Thema Migration zu punkten. Damals, also 2017, regiert in Österreich eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP. Die verlieren in den Umfragen immer stärker. In der Volkspartei beginnt ein Mann zu dieser Zeit seinen Aufstieg.
Wir sind in einer schwierigen Situation in Österreich. Die Zahl an Flüchtlingen ist viel zu hoch und insofern ist es notwendig, den Zustrom zu reduzieren.
Für Sebastian Kurz ist der Sommer 2015 ein Wendepunkt.
Im Sommer 2015 sich der damalige Außenminister Sebastian Kurz schon sehr, sehr kritisch gegenüber eben Flüchtlingen und Flüchtlingsbewegungen. Und er hat damals auch davon gesprochen, man müsse die Balkanroute schließen.
Davor war Sebastian Kurz ja Integrationsstaatssekretär. Und in dieser Rolle, sagt Peter Hayek, ist der damals gerade mal Mitte 20-Jährige eigentlich einen ganz anderen Kurs gefahren.
Sebastian Kurz ist ja sehr, sehr jung Staatssekretär für Integration geworden und hat sich in dieser Position Meriten in der migrantischen Community erworben.
Was ihm angerechnet wird, in seiner Rolle als Staatssekretär konzentriert er sich wirklich auf Integrationsthemen. Im Gegensatz zum Law-and-Order-Aspekt. Den überlässt er bewusst einer Parteikollegin.
Wenn Sie so wollen, die polizeilichen Aktivitäten, die es auch beim Thema Migration und Sicherheitsthemen, die hat er der damaligen Innenministerin Mikl Leitner überlassen. Und er hat eigentlich, wie er dann Außenminister wurde, in diesem Bereich eigentlich eine, auf gut Wienerisch, eine sehr, sehr gute Nachricht gehabt.
Eine gute Nachricht, also einen guten Ruf heißt das. Sebastian Kurz wird attestiert, durchaus konstruktiv an den Themen Migration und Integration zu arbeiten. Doch das ändert sich dann mit der großen Migrationsbewegung von 2015.
Weil er gesehen hat, dass die Stimmung in der Bevölkerung eben nicht kippt, aber eine sehr, sehr kritische ist und sie zunehmend zuspitzt. Und er hat das als einer, außer der Freiheitlichen natürlich, aber der anderen Parteien sehr, sehr früh erkannt und hat sich dementsprechend auch so positioniert.
Sebastian Kurz beginnt, seine Marke neu aufzubauen. Als Hardliner in Sachen Migration wird er in den Umfragen immer populärer. Er arbeitet aktiv daran, die Macht in der Volkspartei zu übernehmen. Schließlich gelingt es ihm und seinen Verbündeten, Reinhold Mitterlehner, den damaligen ÖVP-Chef, zu stürzen. Kurz übernimmt die ÖVP. Wie das alles genau abgelaufen ist, das können Sie in unserer Reihe »Der Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz« nachhören. Als Sebastian Kurz an die Spitze der ÖVP rückt, ändern sich jedenfalls die Umfragen ziemlich schlagartig.
Ab dem Zeitpunkt, wo Kurz in der ÖVP die Macht übernommen hatte, hat es sofort einen Wechsel gegeben von ÖVP und Freiheitlichen in den Umfragen. Das heißt, die Freiheitlichen sind damals von 32 auf 26% gefallen und die ÖVP ist von 23 auf 33 gestiegen.
Sebastian Kurz kündigt schon bald die Koalition mit den Sozialdemokraten auf. Er will mit diesen guten Umfrageergebnissen in die Neuwahl gehen. Und im Wahlkampf gibt es für Kurz eine klare Strategie.
Die Christdemokraten unter Kurz haben die Linie der FPÖ mit freundlichem Gesicht übernommen, aber im Grunde dasselbe, strenge Gesetze und Abschieben und Härte, was sich ja alles praktisch nicht umsetzen hat lassen.
Das ist Hans Rauscher, Kolumnist beim Standard. Er sagt, während Kurz den Hardliner-Kurs einschlägt, sind die anderen Parteien der Mitte und Links damit überfordert, ihren Kurs beim Thema Migration zu finden.
Die Sozialdemokratie, die damals noch wesentlich stärker war als heute, hat es eigentlich verdrängt. Sie wussten nicht, was sie machen sollen.
Auch den Grünen und den liberalen Neos gelingt es nicht, beim Thema Migration zu überzeugen.
Es gab bei allen eine große Hilflosigkeit. Man wusste ehrlich gestanden nicht, was man machen soll.
Die Regierenden sind darauf konzentriert, die Probleme im Hier und Jetzt irgendwie zu managen. Eine Vision, einen Plan, das gibt es nicht.
Es gab auf der jetzt rein praktischen Ebene, man hat Quartiere beschafft, man hat Unterstützungen ausgezahlt, das hat schon funktioniert. Ja. Aber was man mit diesem Großandrang und es gab in den 10 Jahren 440.000 Asylanträge. Ja, was man mit diesem Großantrag wirklich machen soll, das weiß man bis heute nicht.
Diese fehlenden Ansagen mit Blick in die Zukunft wirken sich auf die Stimmungslage im Land aus. Wenn es um die Frage geht, welche politische Partei in Sachen Migration am kompetentesten ist, bekommt man laut Meinungsforscher Peter Hayek eine eindeutige Antwort.
Na, raten Sie mal. Also es ist natürlich die Freiheitliche Partei und man muss eines dazu sagen, über die Parteiwählerschaft der Freiheitlichen Partei hinaus.
Wenn Peter Hayek und sein Team abfragen, wer welcher Partei wo Kompetenzen zuschreibt, dann geht diese Frage nämlich so. Wen halten Sie zum Beispiel im Bereich Migration für am besten aufgestellt, egal wen Sie wählen?
Und beim Thema Migration und Integration sagen die Menschen, naja, ich wähle zwar nicht die Freiheitliche, aber bei dem Thema haben sie eigentlich die besten Ideen und Konzepte. Vice versa ist das zum Beispiel auch bei den Grünen so beim Thema Klimaschutz und Klimawandel. Da sagen deutlich mehr Menschen als die Grünen Wählerinnen und Wählern gibt, als es die Grünpartei eben ist, die sich da am besten auskennt. Das sagen auch freiheitliche Wähler.
Für Hayek ist das ein klarer Indikator.
Dass dieses Thema breite Teile der Bevölkerung betrifft und auch emotionalisiert, dass das aber nicht nur freiheitliche Wählerinnen und Wähler sind, sondern natürlich, dass diese auch in den anderen Parteien vertreten sind. Jeder hat dann natürlich einen anderen Ansatz, wie man die Herausforderungen in diesem Bereich natürlich lösen kann.
Tatsächlich ist und bleibt das Thema Migration eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Thema für die Bevölkerung.
Seit Monaten, um nicht zu sagen, seit Jahren, vier bis fünf wichtige Themen. Das ist das Thema Migration und Integration. Das ist das Thema Klimaschutz, Klimawandel. Es ist das Thema leistbares Wohnen. Es ist das Gesundheitssystem. Und wir haben natürlich das Thema Teuerung und Lebenshaltungskosten. Diese fünf Themen sind den Menschen ganz, ganz wichtig. Da ist dann meistens auch noch das Thema Integration und Migration an vorderster Stelle.
Für viele Menschen ist es, wie Peter Hayek es nennt, eine Gerechtigkeitsfrage.
Wenn dann aufpoppt, eine syrische Familie mit 9 Kindern bekommt so und so und so viel Geld, dann sagt jeder, das verdiene ja nicht einmal ich und ich habe eine gute Ausbildung in diesem Land. Also diese Thematik treibt die Menschen an und dann natürlich das Thema Sicherheit, insbesondere im städtischen Bereich, wenn es um Messerattentate etc. geht.
Wenn Menschen über das Thema Flucht und Migration sprechen, dann sind die Asylanten oder die Flüchtlinge oft so eine abstrakte, unpersönliche Gruppe an Menschen. Sprachbilder wie Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsstrom, die versuchen wir deshalb heute nicht mehr zu verwenden, weil sie eher nach Naturkatastrophen klingen als nach dem, worum es wirklich geht, nämlich um Menschen. Und während viele Österreicher und Österreicherinnen Angst um ihre Sicherheit haben angesichts der Migrationsbewegungen, sind diese Ängste auch für die Menschen, die nach Österreich geflüchtet sind, ein Thema.
Der hat mich gefragt, er hat gesagt, Bahram, ich habe gesagt, ja, woher kommst du? Ich habe gesagt, Afghanistan. Er hat mich gesagt, ob ich ein Messer dabei habe.
Wir haben in dieser Podcast-Doppelfolge ausführlich über die Ereignisse gesprochen, die die Flüchtlingskrise 2015 ausgelöst haben. Darüber, was bei der Integration in Österreich funktioniert und was nicht, der Statistik nach zumindest. Und wie die Österreicherinnen und Österreicher über Migration denken. Aber einen Punkt haben wir dabei noch nicht besprochen. Einen verdammt entscheidenden. Wie geht es den Menschen, die 2015 selbst nach Österreich geflohen sind?
Ja, also ich bin Murteza Bahrami, also ich komme aus Afghanistan. Ich bin 30 Jahre alt und ich bin seit fast 10 Jahren in Österreich.
Wir erreichen Murteza Bahrami in einer Pause an seinem Arbeitsplatz. Er sitzt vor einem vollbepackten Lastenregal. Kaffeemaschinen, Drucker, Computerbildschirme sind darin gestapelt. Kaputte Elektrogeräte, die die Kundinnen in der Werkstatt, in der er arbeitet, zur Reparatur abgeben. Er wirkt entspannt. Es ist nicht sein erstes Interview.
Ich habe mich alleine auf den Weg gemacht. Ich bin alleine aus Afghanistan geflüchtet. Wir waren oft über Nacht und Tag unterwegs. Wir waren im Zug und wir wussten wirklich nicht, wo wir sind. Also das war irgendwie umsteigen, wieder einsteigen, wieder umsteigen irgendwo. Also das immer irgendwo im Wald.
Murteza Bahrami fällt es heute nicht leicht, die Reise genau zu rekonstruieren. Tag und Nacht verschwimmen. Er erzählt, dass er eigentlich nie genau wusste, wo er gerade ist. In welchem Land, an welcher Grenze. Nur schnell durch, schnell weiter.
Wir haben uns nicht darum gekümmert, wo wirklich wir sind, weil das was war so extrem stressig. Und man hat auch die ganze Zeit Angst, okay, jetzt passiert was. Und das war auch sehr kalt. Ohne Essen, ohne Trinken.
Murteza Bahrami kommt über die Balkanroute. Zu Kälte und Hunger kommen auch noch Gewalterfahrungen. Er erzählt von grausamen Grenzbeamten.
Die waren wirklich brutal mit uns, hat uns geschlagen und einfach losgeschickt, weggeschickt, dass wir einfach weitergehen.
Nach vielen Wochen auf der Flucht ist Murteza Bahrami einer von den Menschen, die in Ungarn in einen Bus Richtung Österreich steigen.
Wir waren an einer Grenze, glaube ich, Grenze Ungarn-Österreich oder wo, ich weiß nicht, wo wir waren. Ja, wir sind mit dem Bus irgendwo angekommen in Österreich oder waren wir in Grenze, weiß ich nicht. Und dann, das war das erste Essen, das wir wirklich hier bekommen haben.
Murteza erinnert sich nicht, wie der Ort heißt, wo er zum ersten Mal auf österreichischem Boden steht. Selbst wenn es ihn interessiert hätte, damals konnte er keines der Ortsschilder lesen. Die Schrift ist ihm zu dem Zeitpunkt genauso fremd wie die Sprache, die der Soldat spricht, der plötzlich vor ihm steht.
Als wir in Österreich angekommen, dann haben wir auch den Bundesheer dort. Der hat auch mit uns waren die auch wirklich sehr nett und mit uns haben die auch gesprochen. Das ist sehr Österreich.
Die Ankunft in Österreich ist ein Moment des Aufatmens. Aber noch kein Ankommen. Immer noch herrscht keine Gewissheit, wie es jetzt weitergehen soll mit Morteza und den anderen.
Als wir in Wien angekommen, war das auch nicht, dann auch eine Zeit nicht so gut, weil die haben uns versucht, das irgendwie auch trotzdem weiterschicken, dass wir nicht in Wien bleiben dürfen oder in Österreich.
Schließlich fällt die Entscheidung, Morteza darf bleiben. Doch so einen wirklichen Plan, was mit den vielen Menschen passieren soll, scheint zu dem Zeitpunkt noch niemand zu haben.
Dezember 2015 in Wien angekommen. Da waren wir dann einfach obdachlos, weil alle Flüchtlingsheime waren so voll und die konnten uns nicht aufnehmen.
Morteza findet schließlich Unterschlupf in einer Turnhalle. Dort herrschen Zustände wie in vielen anderen Unterkünften im Land zu dieser Zeit.
Die Situation war wirklich brutal dort und da waren wir ca. 100, 150 Leute in einer Halle. Frauen, Kinder und es war auch wirklich sehr kalt dort und nicht so lustig und nicht so gut wirklich. Und das war das ganze Anfang.
Erst der Anfang? Bereits an dieser Stelle fällt mir im Interview auf, wie wichtig es ist, für die Recherche mit Morteza zu sprechen. Klar, die meisten von uns erinnern sich an die Bilder und Schlagzeilen von 2015. Auch wir haben in diesem Podcast mit Journalistinnen und Experten über Zahlen und Fakten gesprochen. Und das müssen wir auch. Aber es ist einfach was anderes, wenn wir über Geflüchtete sprechen, statt mit ihnen. Wir wissen natürlich, dass wir in zwei Podcast-Folgen nicht alles abbilden können, was den Hunderttausenden Geflüchteten 2015 widerfahren ist. Aber allein zu wissen, dass es Hunderttausende Einzelschicksale sind, die dahinter stecken, macht uns nachdenklich. Und Morteza Bahramis Geschichte hat mit seiner Ankunft in Wien noch kein Happy End.
Über Silvesternacht bin ich krank geworden.
Silvester 2015. Morteza ist aktuell im islamischen Zentrum im Wiener Stadtteil Simmering untergebracht. Ausgerechnet zum Jahreswechsel bekommt er plötzlich heftige Bauchkrämpfe.
Dann bin ich zu dieser Chef oder Mitarbeiter von diesem Flüchtlingsheim hingegangen, habe ich gesagt, ich habe Bauchschmerzen und er hat irgendwie lustig gefunden und er hat gesagt, ja, musst du wenig Alkohol trinken.
Dieser vermutlich schlechte Scherz des Heimleiters ist besonders irritierend, weil er ja weiß, dass Morteza Bahrami Moslem ist und der Konsum von Alkohol im Islam als haram gilt, also verboten ist.
Ich habe gesagt, ich habe nicht Alkohol getrunken, sondern ich habe Schmerzen. Und da war dann Arztbesuch bei uns im Flüchtlingsheim, der war dann zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche. Sie hat sofort Rettung angerufen und dann Rettung hat mich ins Krankenhaus gebracht und in selber Nacht wurde ich dann operiert.
Morteza hat eine Blinddarmentzündung und muss notoperiert werden. Dass der Heimleiter seine Schmerzen nicht ernst genommen hat und ihm nicht glauben wollte, ist nur eine von den rassistischen Erfahrungen, die Morteza in Österreich macht. Aber es gibt auch Momente, in denen er sich willkommen fühlt.
Viele Freiwillige, die haben mit uns Deutsch gelernt, die haben miteinander Sport gemacht, Fahrradtouren durch Wien und dann war das wirklich sehr gut.
Für eine Weile läuft es für Morteza eigentlich ganz gut. Er hängt sich rein im Deutschkurs und will schnell die Sprache lernen, weil er merkt, wie wichtig das ist.
Und so ist es auch besser, wenn man wirklich gut Deutsch spricht, wenn man wirklich so mit den anderen irgendwie kommuniziert, dann ist es, die Situation ist auch anders. Man wird einfach netter, man ist einfach hilfsbereiter und ja, die Sprache ist, würde ich sagen, extrem. Das ist das wichtigste Wendepunkt, das man als Integration belegen kann.
Also haut sich Morteza so richtig rein und macht eine Prüfung für die Aufnahme am Gymnasium. Es nehmen 200 Leute teil, 20 davon bestehen. Morteza ist einer von ihnen. Nach dem gelungenen Sprachtest spürt er zum ersten Mal sowas wie Euphorie.
Gefühl haben wir bekommen, dass wir, okay, jetzt geht es los. Jetzt muss man irgendwie in dieser Gesellschaft teilnehmen.
Doch ihm wird ziemlich schnell klar, dass er an der Schule nicht willkommen ist.
Also das war auch viel rassistischer in meiner Schulklasse und ich konnte mich mit niemandem befreunden in meiner Schulklasse. Ich war der einzige Ausländer in dieser Klasse, alle anderen waren Österreicher. Ich wurde auch direkt von einer Lehrer irgendwie rassistisch belästigt. Der hat mich gefragt, der hat gesagt, Bahram, ich habe gesagt, ja, woher kommst du? Ich habe gesagt, Afghanistan. Er hat mich gesagt, ob ich ein Messer dabei habe.
Diese rassistische Stereotypisierung des Lehrers ist nicht nur ein grausamer Moment für Morteza. Sie schürt auch die Vorurteile seiner Mitschüler.
Auch wenn sie das sowas hören, dann ist es vorbei. Also dann bekommen sie sofort Angst und sagen, okay, ja, Afghaner haben vielleicht eher ein Messer. Warum sagt der Lehrer so, wenn er nicht hat?
An diesem Tag passiert was mit Mortesa. Er fasst den Entschluss, es dem Lehrer zu zeigen und sich jetzt erst recht reinzuhängen. Egal, wie oft er diskriminiert wird.
Das kommt irgendwann so viel, dass man sagt, okay, es ist mir egal, wie man rassistisch belastet wird oder so. Von dieser Uhr geht rein, von da raus und das wird alles egal. Solange, dass ich hier leben darf, werde ich weiter leben. Wenn ich rausgeschmissen werde, dann kann ich ja nichts machen.
Aber Mortesa wird nicht rausgeschmissen. Er gibt weiter alles, um in Österreich Fuß zu fassen. Eine Zeit lang arbeitet er zum Beispiel in einer Fahrradwerkstatt. Dort repariert er Räder für andere Geflüchtete, damit die auch ohne Öffi-Ticket zum Deutschunterricht fahren können. Die 40 Euro im Monat für ein Wiener Linienticket können sich nämlich viele nicht leisten. Ab 2018 macht er dann eine Ausbildung in einem Betrieb für Elektrotechnik. Er ist lernwillig, was sein Ausbilder sofort merkt, und es scheint eigentlich alles gut zu laufen. Bis 2 Jahre später ein Ereignis dafür sorgt, dass Mortesa sich so ungewollt in Österreich fühlt wie noch nie.
Niemand von uns hat je so einen Tag erlebt. Seit heute sind ja die Ausgehbeschränkungen in ganz Österreich in Kraft.
Die Welt in Zeiten von Corona. Wirkt hartes Durchgreifen in Österreich?
Das ist irgendwie mit Corona irgendwie angefangen. Wir haben das immer gedacht, dass das Corona und das ganze Virus kommt über Balkansroute.
Warum gibt es keine Quarantäne für illegale Zuwanderer? Wenn da irgendjemand in Niederösterreich aufgegriffen wird oder in der Oststeiermark, warum stecke ich diese Leute nicht einmal in Quarantäne? Sind ja teilweise Afghanen, sind teilweise Leute aus dem Iran, wo wir wissen, dort ist das Virus sehr, sehr weit verbreitet.
Sie hören hier FPÖ-Politiker Herbert Kicke in einem Interview 2020. Er kritisiert damals die ÖVP-Grünen-Regierung stark für ihre Corona-Maßnahmen. Mortesa merkt in dieser Zeit, dass die Menschen an der Kasse im Supermarkt sich nicht neben ihm anstellen wollen. Einmal steht er an einer Ampel und der Mann neben ihm macht einen Schritt zur Seite, hält extra Abstand.
Klar, die Pandemie war eine komische Zeit. Wir haben uns alle im öffentlichen Raum irgendwie seltsam benommen. Haben versucht, uns ordentlich an die Corona-Maßnahmen zu halten. Aber der große Unterschied für die meisten Österreicherinnen und Österreicher ist der Lockdown dann irgendwann vorbei gewesen. Aber die Ablehnung gegenüber der vermeintlichen Pandemieverursacher, die ist geblieben, sagt Mortesa.
Seit Corona hat sich wirklich sehr verschlechtert. Es ist einfach Hass und das Ganze, was, dass wir schuld sind für alles, dass wir Flüchtlinge nicht arbeiten, dass wir nicht in dieser Gesellschaft nicht teilnehmen, dass wir einfach nur kassieren und nichts machen. Und das kommt alles von Politik.
An dieser Stelle unseres Interviews spricht Mortesa zum ersten Mal über Politik. Wie viele Geflüchtete, die in Österreich leben, hat er Sorge davor, etwas zu sagen, das seinem Antrag auf Einbürgerung schaden könnte.
Wir fragen uns aber, gehört es nicht eigentlich auch dazu, Österreicher zu werden? Also eine politische Meinung zu haben und die auch zu äußern. Das ist ja irgendwie auch ein Teil unserer demokratischen Grundwerte. Aber Mortesa möchte keine Politiker oder Parteien direkt angreifen. Wobei er aber bei einem Punkt klar ist.
Wenn dieser Hass die ganze Zeit von dieser Politik kommt, und das kann keine gute Ende haben. Und diese Willkommenkultur wird das, was früher war, glaube ich nie, das kommt nie wieder. Das war, glaube ich, einmalig.
Mortesa sagt, dass er Glück hatte, dass er schon 2015 ankam, als es diesen kurzen Moment einer Willkommenskultur vielleicht wirklich gab, was uns ja auch Meinungsforscher Peter Hayek im Interview bestätigt hat. Seither wird es den Menschen viel schwerer gemacht. Seit 2018 dürfen MigrantInnen ohne anerkannten Asylstatus keine Ausbildung mehr beginnen. Das nimmt ihnen noch mehr die Chance auf Gleichberechtigung.
Wir wollen in diesem Land leben, wir wollen in dieser Gesellschaft teilnehmen und wir wollen auch so wie anderen einfach Respekt. Das verdient also jeder Mensch und das sollten wir auch verdienen.
Viele scheinen bei der Debatte über Migration oft zu vergessen, warum diese Menschen eigentlich hier sind, weil sie keine andere Wahl haben.
So ein Leben will ja niemand, also, dass man in einem Land lebt, wirklich. Wenn man nicht leben muss, also das lohnt sich wirklich nicht, dass man wirklich in Europa bleibt und das ganze rassistische Sachen und das Ganze durchmacht. Also man muss das, also dort kann man, ich kann nicht in meine Heimat leben, ich kann in Afghanistan nicht leben. Ich kann auch woanders nicht leben.
Wir haben Mortesa gefragt, was er sich wünschen würde, damit es leichter wird. Für ihn und vor allem auch für die anderen Geflüchteten, die nach ihm kamen. Ein wichtiger Punkt für ihn ist das Reden, miteinander ins Gespräch kommen, aber auch über das Erlebte sprechen zu können.
Man braucht wirklich psychische Betreuung, wenn man hier ankommt. Egal von wo man ankommt, man hat die Störung, man hat wirklich Angst.
Die traumatischen Ereignisse auf der Flucht können viele nicht allein verarbeiten, sagt Mortesa. Deshalb werden manche auch gewalttätig.
Wenn man da nicht damit umgeht, dann baut irgendein Scheiß an. In jedem Land gibt es so und so. Es gibt auch eine gute und eine schlechte. Und wir sind nicht alle so schlecht. Wir sind nicht alle Mörder. Wir vergewaltigen nicht alle. Wir sind nicht alle gleich. Man sollte nicht in einen Topf geworfen werden und sagen, ja, die sind alle Ausländer und die sind alle schlecht. Und man darf nicht mit denen sich befreunden. Man darf nicht mit denen zu tun haben. Man darf nicht mit denen Kontakt haben.
Morteza Bahramis Wunsch für eine bessere Integration klingt fast schon bescheiden. Miteinander reden, einen respektvollen Umgang an den Tag legen. Menschen nicht in eine Schublade stecken, bevor man sie wirklich kennt. Und einen weiteren Wunsch hat er noch an seine Mitmenschen und an die Politik.
Sagen ja, wir schaffen das und wir machen das, wie denn Frau Merkel gesagt hat. Das schaffen wir und das sollte das so bleiben. Und das schaffen wir auch wirklich. Wenn wir das alles zusammenarbeiten, wenn dieser Hass nicht da ist, dann schaffen wir.
Wir würden diese Folge gern mit diesem Zitat von Morteza Bahrami enden lassen. Mit seiner Zuversicht und damit, wie er zeigt, dass Integration tatsächlich funktionieren kann. Doch eine Frage ist an dieser Stelle nach wie vor offen. Was haben wir aus 2015 gelernt?
Dass reiche Staaten in der EU vorbereitet sein müssen auf weitere Flüchtlingsbewegungen und nicht so machen sollen, als ob das jetzt vorbei ist.
Das ist unsere Kollegin Irene Brickner vom Standard. Sie schreibt dort über Migration und Asyl. Und sie sagt, dieses Learning ist eigentlich die große Erkenntnis aus der Fluchtbewegung von 2015. Auch Expertinnen und Experten sagen, Fluchtbewegungen können schwer vorhergesagt werden. Klar ist nur, dass sie eigentlich immer passieren können und dass es mitunter unvorbereitet und kurzfristig dazu kommt. Das hat sich ja beispielsweise auch beim Krieg in der Ukraine gezeigt. Damals sind ebenfalls tausende Menschen innerhalb kürzester Zeit nach Österreich gekommen. Dadurch, dass sie uns kulturell näher sind, wie viele Experten sagen, werden diese Flüchtlinge als weniger problematisch wahrgenommen. Auch weil es vor allem Frauen und Kinder sind. Aber auch sie mussten untergebracht werden, Arbeitserlaubnisse bekommen, sie gehen in die Schule und zum Arzt.
Doch sie sind nicht nur ein Kostenfaktor. Menschen, die nach Österreich kommen, bringen auch Kompetenzen und Qualitäten mit.
Wir brauchen Leute, die arbeiten, Fachkräfte. Österreich würde von sich aus schrumpfen von der Bevölkerungszahl ohne Einwanderung.
Die Politik geht auf diesen Faktor allerdings kaum ein. Österreichs Innenminister von der ÖVP, Gerhard Karner, setzt aktuell auf einen restriktiven Hardliner-Kurs.
Und ich halte das für ein enorm wichtiges Signal dafür, dass Österreich hier sehr eine harte, strenge, konsequente, aber gerechte Asylpolitik auch verfolgt, nämlich dass Gefährder, Straftäter auch außer Landes gebracht werden.
Der Innenminister setzt auf harte Ansagen und Symbolpolitik. Er schiebt Straftäter nach Syrien ab. Er verkündet immer wieder, wie stark die Migration zurückgehe und lässt es so klingen, als bräuchte man gerade keine neuen Konzepte für Migrationskonflikte.
Und jetzt ist es ja so, dass der Innenminister in Österreich permanent sagt, ja, es sind ja nur noch weniger Asylanträge jetzt im letzten Monat und noch weniger und noch weniger. Und dann kommt sofort die Reaktion von der FPÖ. Chaos, keiner kennt sich mehr aus, wir werden überrannt. Also das ist so, ist die Diskussion und so läuft sie weiter. Also das sagt nicht wirklich etwas Gutes über die Zukunft aus.
Was fehlt, ist nach wie vor ein weitsichtiges Konzept, wie Österreich mit Migrationsbewegungen umgehen soll. Wobei uns klar ist, eine wirklich nachhaltige Lösung kann Österreich nicht im Alleingang ausarbeiten. Dafür braucht es europäische Lösungen. Darum ging es erst vor kurzem in einer anderen Folge von Inside Austria, wo wir mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus gesprochen haben. Packen wir in die Shownotes.
Und es reicht nicht, sich Gedanken zu machen, wie man mit Menschen umgeht, die vor Kriegen und Katastrophen flüchten. Eigentlich, sagt unsere Kollegin, sollten die Ursachen angepackt werden, sei es in Syrien, im Krieg im Sudan oder in der Ukraine.
Es ist notwendig, dass dort ein Waffenstillstand stattfindet und dann ein Frieden dort entsteht, um zu verhindern, dass weitere Leute hierher fliehen.
Denn die allermeisten Menschen wollen ja ihre Heimat, ihr Zuhause nicht verlassen. Flucht ist fast immer der letzte Ausweg.
Man müsste schauen, dass man mehr Unterstützung in Staaten, und zwar richtige Unterstützung, ermöglicht, damit es überhaupt nicht einmal zu solchen Konflikten kommt. Das kann man wahrscheinlich nur von Land zu Land sich anschauen. Also ganz, ganz konkret, denke ich mir. Aber die großen Konflikte, die brauchen, glaube ich, auch wirklich große internationale Antworten.
wenn wir auf die internationale Bühne schauen, wo Donald Trump Entwicklungshilfen kürzt, im Angriffskrieg gegen die Ukraine kein Waffenstillstand in Sicht ist und der Krieg in Gaza immer noch unmenschlicher wird, dann haben wir da ehrlich gesagt gerade wenig Hoffnung.
Das macht es nur umso dringender, dass Österreich sich der Frage stellt, wie man mit zukünftigen Migrationsbewegungen umgehen soll. 2015 hat das Land vor große Herausforderungen gestellt. Herausforderungen, die uns bis heute beschäftigen. Zum Glück gibt es auch Geschichten wie die von Morteza Bahrami, die zeigen, dass Integration funktionieren kann. Doch seine Geschichte zeigt auch, sie funktioniert nie zufällig. Es steckt harte Arbeit dahinter und Commitment. Das braucht es auch von der Politik. Und es braucht Offenheit. Von allen Menschen in Österreich.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 4 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und auch allen, die hinter den Kulissen an dieser Podcast-Folge mitgewirkt haben. Das waren diesmal Benjamin Braden, Scholt Wilhelm und Simon Schoh. Ich bin Kim Höbel.
Ich bin Antonia Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.